Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 65, offene Immobilienfonds. Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wenn Sie meine Stimme hören, dann merken Sie, ich bin ein bisschen verschnupft im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwie hat mich mal wieder ein Infekt gekapert. Meine Nase ist etwas zu. Von daher, sorry für die etwas belegte Stimme, aber das soll mich nicht davon abhalten, auch heute einen Podcast aufzunehmen. Ja, das Thema ist halt mal wieder offene Immobilienfonds. Ich habe letztes Jahr schon mal dazu was gesagt. Das Thema ist nicht neu, aber ich möchte mal wieder ein Update dazu geben, denn ich habe in meinem ersten Newsletter dieses Jahres auch verkündet, dass ich diese Anlageklasse ein für alle Mal nicht mehr empfehlen werde. Ich werde sie nicht nur nicht mehr empfehlen, sondern ich werde sie auch aus meinen Depots rausschmeißen, und das kann auch jedem anderen Anleger, egal ob er jetzt Kunde ist bei mir oder nicht, nur empfehlen, sich von dieser Anlageklasse zu trennen. Und warum das so ist und warum ich das empfehle, warum ich das grundsätzlich so empfehle, tatsächlich ohne jetzt dahinter zu schauen, was sind Anlageziele oder warum habe ich mir diesen Fonds mal ins Depot gelegt, das möchte ich heute erklären, denn ich sehe tatsächlich mittlerweile überhaupt keine Gründe mehr, in dieser Anlageklasse zu bleiben. Wenn man vor 2021 noch einen offenen Immobilienfonds gekauft hat, dann war das noch eine sichere Geldanlage. Ich habe selber auch in meiner Information zur Income-Strategie immer gesagt, dass es drei Säulen der Erträge gibt. Das sind die Mieterträge, das sind die Zinserträge und die Dividenden. Und für die Mieterträge gibt es offene Immobilienfonds, für die Zinserträge gibt es Rentenfonds oder Anleihefonds und für die Dividenden gibt es die Aktienfonds. Ich war schon immer ein Aktienfan, habe auch immer gesagt, in einem Income-Portfolio, da sollte doch 50% Aktien drin sein. Immobilien, habe ich immer gesagt, der kleinste Anteil vielleicht 20% und festverzinsliche Wertpapiere so in der Mitte mit 30%. Der Grund für offene Immobilienfonds ist, dass die Erträge sehr, sehr gleichmäßig und sehr planbar sind und darüber hinaus in der Vergangenheit die Bewertungen der Immobilien sehr gleichmäßig gestiegen sind. Ich habe das schon mal letztes Jahr erklärt, wie das funktioniert mit den Gutachtern, die einfach jedes Jahr die Immobilien neu bewerten. Es gibt ja keine Börse für Immobilien, also müssen die irgendwie bewertet werden von Gutachtern. Und das war halt immer so mit schöner Regelmäßigkeit, dass die Immobilien immer weiter im Preis gestiegen sind. Wir haben also auf der einen Seite die Mieterträge gehabt, die in der Vergangenheit bei 3-4% lagen. Als ich vor 25 Jahren angefangen habe, tatsächlich sogar 5%. Wir haben 5% Erträge gehabt bei offenen Immobilienfonds. Das war fantastisch. Und gleichzeitig damals noch die tägliche Kündbarkeit, was ja dann auch zu Problemen geführt hat. Ja, und dann kamen, wenn es gut gelaufen ist, tatsächlich sogar noch Wertsteigerungen der Immobilien dazu, die dann für einen Inflationsausgleich gesorgt haben. So dass also auch die Mieterträge jedes Jahr noch gestiegen sind. Schöne Zeiten, die sind aber tatsächlich jetzt ein für alle Mal vorbei, denn seit 2021 die Zinswende kam, ne, wir erinnern uns, nach 30 Jahren sinkender Zinsen gibt es seit 2021 plötzlich wieder steigende Zinsen. Dieses abrupte Steigen hat schon wieder aufgehört, wir haben jetzt wieder sinkende Zinsen, trotzdem sind die Immobilienfonds in die Krise gerutscht. Wir können also nicht mehr vom Betongold sprechen, wie das in Deutschland ja so schön genannt wurde, sondern ich würde das eher mit Grabplatte bezeichnen. Das ist, glaube ich, im Moment so die bessere Umschreibung. Ich habe ja schon letztes Jahr erklärt, warum das so ist, also warum die Bewertungen runtergegangen sind. Es gibt da zwei wirklich herausragende, also negativ herausragende Beispiele. Das ist einmal der sehr breit aufgestellte mehrere Milliarden großer Fonds von Union Invest. Also das ist immerhin die genossenschaftliche Fondsgesellschaft der Raiffeisen- und Genossenschaftsbanken. Also schon kein ganz kleiner. Der Unimo Wohnen ZBI ist sehr stark in den Medien gewesen, weil er richtig in die Krise gekommen ist. Der ist an einem Tag um 17% nach unten gerauscht. Das hört sich natürlich wild an, an einem Tag um 17%. Bei Aktien wäre das eine Katastrophe. Bei offenen Immobilienfonds ist das einfach eine Folge der, ja, der Gutachten, die nun mal an einem bestimmten Tag veröffentlicht werden. Und damit geht der Wert an diesem einen Tag nach unten. Das zeigt schon, dass diese Bewertungsmethode offensichtlich so ihre Nachteile hat. Das gibt eben keine Börse, an der Immobilien gehandelt werden. Ja, also dieser sehr, sehr große Fonds mit 4-5 Milliarden Immobilienvermögen ist also richtig in die Krise gekommen. Noch schlimmer ist es für den Leading Cities Invest gelaufen. Das ist der Fonds der Fondsgesellschaft CanAm. Die hatten eigentlich ein sehr gutes Konzept. Die haben gesagt, wir möchten in den Metropolregionen unsere Immobilien kaufen, also wirklich in 1A-Lagen, Büroimmobilien, weil dort die Prognose war, da können eigentlich die Mieten immer nur steigen. Aber die hat es natürlich ganz besonders getroffen, weil das sind eben keine billigen Immobilien, sondern die waren damals schon teuer beim Einkauf und die sind richtig heftig abgewertet worden. Also der Fonds hat etwa ein Viertel seines Wertes verloren. Und da sage mir noch mal einmal jemand, dass Immobilien doch kein Kursrisiko haben. Also wenn ich selbst in einem Immobilienfonds 25% Wertverlust haben kann, das ist ja auch bei Aktien schon mal crashverdächtig, wenn ich so große Abwertungen habe. Gut, das waren jetzt mal zwei Negativbeispiele. Jetzt wollen wir fair bleiben. Es gibt ja auch Positivbeispiele. Also wie sehen denn die Musterknaben dieser Branche aus? Da fällt einem natürlich als erstes der Hausinvest ein. Der Hausinvest ist, wenn nicht der größte, aber auf jeden Fall einer der größten offenen Immobilienfonds in Deutschland. Der Hausinvest ist jetzt immer noch 15 Milliarden schwer, ist also wirklich ein Koloss und hat es geschafft, aufgrund seiner Größe und aufgrund seiner breiten Diversifikation kaum Abwertungen zu erleben. Man sieht also die Abwertung nicht wie bei den eben genannten Fonds als große Zacken nach unten, sondern das sieht man einfach daran, dass eben mit der Zeit die Renditekurve etwas flacher wird. Trotzdem muss man wirklich sagen, hat der Fonds es geschafft, sich nicht in diesen Negativsog einzuordnen und immer noch konstante Erträge zu liefern. Aber wie hoch sind denn diese Erträge? Seit 5 Jahren liegen diese Erträge bei etwa 2%, letztes Jahr mit 1,98 sogar leicht darunter. Wenn ich also für 2% Mieterträge und Ausschüttungen diese ganzen Nachteile hinnehmen muss, also zum Beispiel die Kündigungsdauer von einem Jahr, ich komme ja an das Geld gar nicht dran. Das ist ein Punkt, den ich in meiner Income-Strategie auch immer erwähnt habe, aber wo ich auch ganz klar gesagt habe, die Income-Strategie ist ja nichts, wo ich irgendwelche Reserven oder sowas parke, sondern das ist eine Alternative für eine Rentenversicherung oder eben auch eine Alternative für eine Immobilie, aus der ich dann Mieten ziehe. Wenn ich dann also 20% im Portfolio habe, die ich mit einem Jahr Kündigungsfrist erst kriege, dann ist das nicht schlimm. Das kann ich mir leisten, denn ich habe ja mit den Rentenfonds und den Aktienfonds täglich liquide Werte im Portfolio. Deshalb, diese Kündigungsfrist ist in der Income-Strategie kein großer Nachteil. Aber wenn ich trotz der Kündigungsfrist nur 2% Rendite kriege, dann macht das keinen Spaß mehr. Wir erinnern uns, der Zins ist zurück. Also wir haben ja mittlerweile wieder Zinsen, auch wenn wir jetzt wieder in der Phase von langsam fallenden Zinsen sind. Aber wir haben immer noch in Geldmarktfonds 2,5% bis sogar knapp über 3% Zinserträge. Und das ohne jegliches Kursrisiko. Die sind natürlich eng an den Geldmarktzins gekoppelt, den die EZB immer mal wieder neu festlegt. Es ist aber nicht zu erwarten, dass diese Geldmarktzinsen jetzt wieder so drastisch abrutschen wie noch vor 2021, also sprich auf die Nulllinie oder sogar in den Negativbereich. Ich denke, diese Zeiten haben wir hinter uns gelassen. Wir werden also auch in den nächsten Monaten und Jahren voraussichtlich mit Geldmarktfonds auch immer eine 2 vorm Komma haben. Und diese Geldmarktfonds sind täglich liquide. Da habe ich keine Kündigungsfrist. Ich kann auch da mir die Zinsen, die ich da bekomme, auszahlen lassen, wenn ich das möchte, und habe dann eben meine Investmentrente. Wobei, wer mein Modell kennt, der weiß auch gleich, dass man mit 2% keine Investmentrente finanzieren kann. Wir brauchen mindestens 4%, um dann nach der Abgeltungssteuer 3% Nettorente zu kriegen. 2%, das lohnt sich nicht als Rentenmodell. Da muss ich also wirklich gucken, dass ich renditestärkere Anlagen kriege. Aber das ist ja auch kein Problem. Ja, man sieht also, dass tatsächlich im Moment sehr, sehr wenig für offene Immobilienfonds spricht. Wenn man mit den Fondsinitiatoren und den Sales-Leuten spricht, dann jammern die alle über ständige Mittelabflüsse, also Kündigungen, die am laufenden Bande reinkommen. Diese Kündigungen bedeuten, dass die Fondsgesellschaften innerhalb eines Jahres auszahlen müssen, und damit sie diese Auszahlung leisten können, müssen sie Immobilien verkaufen. Also ich kriege ja auch regelmäßig Post von denen, und die schreiben dann mit schöner Regelmäßigkeit, welche Objekte sie gerade wieder verkauft haben. Und das führt dann häufig auch wieder zu weiteren Abwertungen, weil diese Verkäufe, die dann ja aus der Not heraus entstehen und nicht aus einer Position der Stärke, die führen dann auch häufig dazu, dass diese Immobilien sogar unter Wert verkauft werden müssen, wodurch ich dann eben eine Abwertung des Fondsvermögens habe. Ja, deshalb, so leid es mir tut, trennen Sie sich von Ihren offenen Immobilienfonds, damit Sie dann in einem Jahr drankommen. Das ist natürlich ein Risiko, denn wenn ich heute kündige, dann bekomme ich nicht den Kurs von heute, sondern ich bekomme den Kurs von in einem Jahr. Wenn ich an das Geld heute möchte, dann kann ich Ihnen einen anderen Tipp geben. Verkaufen Sie Ihren Fonds an der Börse. Das geht. Also nicht nur die ETF sind an der Börse handelbar. Jeder ganz normale offene Fonds und auch offene Immobilienfonds sind an der Börse handelbar. Man muss natürlich dazu ein Depot haben, mit dem man auch an der Börse angeschlossen ist. Also das geht nicht bei den üblichen Fondsplattformen wie der FFB, der FNZ, der Fonddepotbank und wie sie alle heißen, sondern man muss da schon ein Depot bei einem Broker haben, wie zum Beispiel bei FlatEx und wie sie alle heißen. Aber da kann ich diese Fonds dann zum Tageswert verkaufen, der dann selbstverständlich, je stärker dieser Fonds in der Krise ist, deutlich unter dem Tageskurs liegt. Das ist ja so. Also die Börse nimmt ja die Verluste, die im nächsten Jahr noch zu erwarten sind, vorweg. Also immer wenn ich an der Börse verkaufe, dann muss ich mit einem Wertabschlag rechnen. Das ist nun mal leider das eiserne Gesetz der Kapitalanlage. Entweder ich habe Liquidität oder ich habe Sicherheit oder ich habe Rendite. Aber ich kann nicht alles gleichzeitig haben. Wenn ich also bei meinem Immobilienfonds Liquidität haben möchte, dann muss ich mit Renditeabschlägen rechnen. Aber wie gesagt, wenn ich das Geld jetzt haben möchte, dann habe ich wenigstens die Möglichkeit, an das Geld dran zu kommen und muss nicht dieses eine Jahr noch die Zitterpartie machen. Ich werde im Laufe der nächsten Wochen und Monate alle Kunden anschreiben, die noch in offenen Immobilienfonds investiert sind. Ich habe schon damit angefangen, damit dieses Thema tatsächlich in einem Jahr spätestens für alle meine Kunden definitiv vom Tisch ist. Bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Schulte. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.